Der Lobpreis war eben für mich wie so eine Ruheinsel inmitten von so diesem ganzen Trubel der letzten Woche. Für mich war es auch vor einer Hinsicht sehr trubelig, weil ich mich ja auch wegen der Gemeinde hier sehr viel mit den Corona-Bestimmungen auseinandergesetzt habe, schauen musste, was machen wir hier im Gottesdienst, wie regeln wir das für die Gruppen. Wir haben uns getroffen im Leitungsteam und es war nicht immer einfach, da auch unseren Weg drin zu finden. Corona betrifft ja irgendwie alle. Einige haben sich angesteckt. In Deutschland waren das am Freitag 0,43% der Bevölkerung. In Aachen sind es knapp 0,7% der Bevölkerung, seitdem es aufgetreten ist. Und aktuell sind es 0,09% der Bevölkerung, die infiziert sind in Aachen. Für manche klingt das so wenig, weil ich meine 0,09%, das ist ja quasi einer von über 1000 Leuten. Und dann kann man leicht dazu kommen, dass man die Schutzmaßnahmen für völlig übertrieben hält. Für manche sind aber diese wenigen Zahlen schon lebensbedrohlich. Und es betrifft uns. Es betrifft uns spätestens dann, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen wollen und feststellen, wir haben unsere Maske vergessen. Und entsprechend über diese Schutzmaßnahmen gehen die Meinungen so weit auseinander. Eine Folge ist, dass wir im Geschäft nicht ohne Maske einkaufen gehen können. Gut, wenn wir einen Einkaufswagen nutzen möchten, geht das übrigens auch nicht ohne Münze. Andere Regelungen sind aber für uns viel einschränkender als eine Maske tragen. Ich habe den Eindruck, dass viele von uns sich eingeschränkt fühlen oder bedroht fühlen sogar teilweise in ihrer Freiheit. Und ich frage mich, ob es sein kann, dass wir durch diese äußeren Einschränkungen, wo wir erleben, dass wir von außen her ja nicht mehr ganz das tun können, wie wir es gewohnt sind, dass wir dann schnell unsere Freiheit daran knüpfen, statt zu schauen, was ist eigentlich in uns drin. Ja, was heißt es eigentlich, wenn wir darüber sprechen, über Freiheit? Was brauche ich, um wirklich frei zu sein? Wie kann ich Freiheit haben, auch wenn um mich rum der Sturm tobt, Krise ist und Einschränkungen da sind? Und ich meine, die Ängste und Bedrohungen, die lauern ja an jeder Ecke im Moment. Zumindest kann man diesen Eindruck gewinnen, wenn man Nachrichten hört oder Zeitung liest. Und so möchte ich heute eine neue Predigtserie starten über Freiheit. Und in drei Predigten wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was es heißt, wirklich frei zu sein. Ich finde das super wichtig, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit als Gemeinde verstehen, was es heißt, frei zu sein. Weil so leicht lassen wir uns von diesem Schatten von Corona, von diesen Einschränkungen einnullen, Angst einjagen und wir erleben immer mehr, dass wir weniger und weniger frei sind. Und so soll es heute um unsere innere Freiheit gehen, nächste Woche, wie wir frei werden können von Angst und in 4 Wochen, wie wir in Bedrängnis, in widrigen Umständen eine Freiheit erleben. Heute möchte ich starten mit einer Definition aus dem Duden. Ich mag das ja gerne, so ein bisschen mit Definitionen zu arbeiten. Der Begriff Freiheit hat im Duden 3 Dimensionen. Das ist zum einen mal die äußere Freiheit, also das Gegenteil von eingesperrt sein. Dann als zweites kann Freiheit verstanden werden als eine Erlaubnis, etwas zu tun oder zu sagen. Und das dritte, das betrifft heute mehr die Predigt, ist, Freiheit bedeutet, keine Einschränkungen in den eigenen Entscheidungen zu haben durch persönliche oder gesellschaftliche Bindungen oder Verpflichtungen. Also mehr das, was in mir drin ist. Äußere Einschränkungen machen Freiheit nicht alleine aus, da ist mehr. Aber äußere Einschränkungen können uns so leicht in eine innere Gefangenschaft führen, wenn wir das Äußere auf unser Inneres übertragen. Wenn wir die Umstände, in denen wir sind, ja, wenn wir das zulassen, dass es unsere Gefühle so stark beeinflusst, dass wir uns bestimmen lassen von dem, was um uns herum ist. Und Gott lädt uns ein, uns nicht von außen bestimmen zu lassen, sondern von ihm, der in uns lebt. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt heute. Innere Freiheit ist besonders in Krisenzeiten und Herausforderungen wichtig, weil ohne eine innere Freiheit gehen wir so leicht an der äußeren Einschränkung kaputt. Aber wann können wir sagen, dass wir im Inneren, also in unserem Herzen, wirklich frei sind? Hat schon lange die Menschen beschäftigt. Zum Beispiel ist der griechische Philosoph Sokrates zu dem Schluss gekommen, dass selbst wenn man so frei ist und so mächtig ist, dass du alle Reiche dieser Welt besiegen und einnehmen kannst, trotzdem wirst du noch bestimmt von deinen Leidenschaften. Die regieren dich nach wie vor. Im Buddhismus finden wir eine Religion, in der es ganz zentral um die Frage geht, wie das Herz des Menschen frei sein kann von all diesen Leidenschaften und Begierden. Der Punkt ist nur, Buddha glaubt, dass wir Menschen durch Meditation und Entsagung aus eigener Kraft davon frei werden können. Die Bibel, die Tora und auch die anonymen Alkoholiker sind da anderer Meinung. Die anonymen Alkoholiker haben etwas verstanden, weil wenn du von Alkohol abhängig bist, und das gilt für alle anderen Süchte genauso, ob Schokolade oder Zigaretten, der erste Schritt ist, dass wir uns eingestehen, dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen, dass wir Hilfe brauchen. Ja, eigentlich, dass wir kapitulieren müssen. Und das ist auch die Botschaft vom Volk Israel. Diese große Geschichte. Wir waren gefangen in der Sklaverei, Gott hat uns frei gemacht und wir können in Freiheit leben. Und damit ist es auch die Geschichte vom Christentum. Nur diese Sklaverei und das Freisein ist uns heute überhaupt nicht mehr so präsent. Ich glaube, wir leben vielmehr in einer Zeit, wo es immer wieder darum geht, so, ja, eigentlich bin ich frei und ich kann mehr oder weniger tun und lassen, was ich will. Und wo ich das nicht kann, fühle ich mich eingeschränkt, da rebelliere ich gegen und bin sauer und versuche es durchzusetzen, dass es doch wieder geht. Aber mit so einer menschlichen Freiheit ist das schon so eine Sache. Weil jedes Mal da, wo wir handeln, verlieren wir gleichzeitig auch ein Stück unserer Freiheit. Vielleicht verwirklichst du dich selbst, hast einen tollen Job, verdienst viel Geld, aber mit dem Job verlierst du was von deiner Freiheit. Du kannst nicht mehr alles tun und lassen. Du musst pünktlich zur Arbeit kommen, dein Arbeitgeber erwartet, dass du Leistung bringst. Du kannst nicht einfach den ganzen Tag Kaffee trinken. Vielleicht kaufst du auch ein Haus und das ist super schön, aber du musst dich um das Haus kümmern. Du kannst es nicht einfach so vor sich hinlaufen lassen. Oder du bekommst ein Kind. Mann, ich kann euch sagen, die Einschränkungen von Corona sind nichts dagegen. Oder hast du schon mal probiert, Kaffee wegzulassen? Oder das abendliche Bierchen? Mit der menschlichen Freiheit ist es so eine Sache. Aber es gibt einen Moment, in dem wir Menschen frei sind, uns frei fühlen. Und das ist, wenn wir uns selber vergessen. Zum Beispiel beim Küssen. Wenn ich mir die ganze Zeit Gedanken mache, habe ich den Mund in der richtigen Haltung? Mache ich das alles richtig? Wie ist es? Ganz ehrlich, vergiss den Kuss. Es geht nicht. Ein Kuss lebt davon, dass man sich vergisst, dass man ja höchstens an den anderen denkt, aber ganz in der Situation ist und sich verliert. Und das ist das Schöne auch daran. Man erlebt in dem Moment die Freiheit und dieses Geschenk, dass man mit dem anderen verbunden ist. Und mit uns Menschen ist es allgemein so, wenn wir uns vergessen zu etwas Größerem hin, erleben wir Freiheit. Das ist der Punkt, wo wir frei sind. Und das ist auch das, was die Bibel lehrt, wie wir Menschen funktionieren. Wenn wir uns vergessen und Gott hingeben, erleben wir Freiheit. Gott möchte, dass wir in Freiheit und unter seinem vollkommenen Segen leben. Aber es funktioniert nur mit ihm, wenn wir ihn an erste Stelle stellen. Nicht, weil Gott uns kontrollieren möchte, sondern weil er uns Freiheit geben will. Das ist genauso wie beim Kuss. Wir gewinnen uns nur, wenn wir uns verlieren. Jesus bringt das in der Bergpredigt ziemlich stark auf den Punkt, wo er davon spricht, Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen und um Gottes Gerechtigkeit, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Gott zuerst. Ja, wie steht es eigentlich mit meiner Beziehung zu Gott? Habe ich den Mut, mich auf dieses Gott zuerst einzulassen? Vielleicht merkst du, ähnlich wie ich jetzt auch, dass da einige Dinge sind, die uns im Weg stehen. Da hängt unser Herz dran. Die wollen uns von der Beziehung zu Gott abhalten. Und oft verstehen wir nicht, was in unserem Herzen eigentlich abläuft. Und Jesus hilft uns da. Als Jesus nach Galiläa kommt und anfängt zu predigen, konfrontiert er die Menschen mit Dingen, die in ihrem Herzen vorgehen. Nicht, um zu sagen, aber da bist du schuldig und hast versagt, sondern, hey, schau hin, ich möchte dir dort und dort Freiheit schenken. Und das sind insbesondere drei Dinge, die Jesus konfrontiert. Das sind einmal schlechte Traditionen und Gewohnheiten. Das zweite ist die Suche nach Anerkennung von Menschen. Und das dritte ist, wie wir mit Geld umgehen. Das sind drei Themen, die Jesus total konfrontiert, um uns in eine Freiheit hineinzuführen. Und da möchte ich jetzt im Näheren auch drauf eingehen. Als ich Kind war, ne, die Eltern kochen ja immer regelmäßig dann, solange man es noch nicht selber macht. Und Nudeln wurden immer gekocht, erst das Salz ins Wasser, dann das Öl. Und dann kamen die Nudeln rein. Und ich habe mich immer gefragt, ja, warum eigentlich? Ja, das macht man so. Das Salz löst sich nicht auf, wenn das Öl zuerst reinkommt. Irgendwann, so mit 14, 15, fängt man an, das Ganze ein bisschen zu reflektieren und zu hinterfragen und will das dann mal selber ausprobieren. Das war so ein bisschen der Versuch, so der erste Schritt in meine wissenschaftliche Karriere zu starten. Jedenfalls habe ich festgestellt, es ist Quatsch. Es ist egal, ob das Salz oder das Öl zuerst reinkommt. Für mich ist dieses Nudelwasser symbolisch für alle Aussagen, wo wir an Gewohnheiten festhalten. An diesem, das hat man doch immer schon gemacht. Das hat meine Mutter schon so gemacht. Aber es sind auch andere Aussagen wie, man macht das halt so. Ja, wer ist denn Mann? Ja, das ist eben bequem. Ach, weißt du, ich kann irgendwie nicht anders. All das verbinde ich, sage ich mal symbolisch, mit so einem Nudelwasser. Matthäus 15, ab Vers 7. Ihr Heuchler, was Jesaja prophezeit hat, trifft genau auf euch zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote vom Menschen. Ihr Herz ist weit von mir entfernt, weil wir von dieser Gewohnheit oder Tradition bestimmt werden und ihr hinterherlaufen. Ich hätte damals als Teenager auch die Entscheidung treffen können, es genauso zu machen wie meine Eltern. Nudelwasser kocht man, erst das Salz, dann das Öl. Ich lasse übrigens seit 20 Jahren das Öl weg. Aber ja, man kann dran festhalten, man kann aber auch für sich schauen, ist es einfach nur eine Gewohnheit, eine Tradition oder ist da Leben hinter? Und das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder uns jetzt zurückziehen und schauen, ist Leben in dem, was wir tun? Oder ist es einfach nur so? In dieser Bibelstelle wird deutlich, dass es Gott um Beziehung geht, um eine lebendige Beziehung, dass da Leben ist, dass das nicht einfach nur eine Gewohnheit ist von irgendwelchen Ritualen, sondern dass es echt ist, dass es tief geht. Ja, und Gott möchte kein Zuschauer sein in dem Ganzen, wenn Leute irgendwelche steifen Rituale abhalten. Er will mitspielen, er will Teil der Beziehung sein. Und dazu lädt er uns ein. Und dazu konfrontiert Jesus damals die Menschen und ich glaube auch uns heute ein Stück, um uns dort in Freiheit zu führen. Er möchte uns frei machen von schlechten Gewohnheiten und Traditionen. Jesus konfrontiert auch das Thema Suche nach Anerkennung von Menschen. Da lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 5. Wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Bekomme ich genug Anerkennung und Aufmerksamkeit? Werde ich noch gemocht? Ja, was würde XY denn dazu sagen? Was kann ich tun, damit XY mich attraktiver, cooler, kompetenter findet? Ich habe nicht die Zeit, hier im Detail darauf einzugehen, darum nur ganz kurz. Es gibt Menschen, die sind mehr auf der Suche nach Anerkennung von anderen Menschen, andere weniger. Und ich glaube, dieses Suchen nach Anerkennung von Menschen kann unter anderem mit etwas ganz Tiefsitzendem zusammenhängen, einem emotionalen Mangel oder vielleicht auch einem Knacks im Urvertrauen. Gott möchte da hineinkommen, Gott möchte in die Tiefen unseres Herzens kommen und uns sagen, du brauchst nicht ständig auf der Suche zu sein nach Anerkennung, weil ich dich füllen möchte, weil ich diesen Mangel stillen will, weil ich dir begegnen möchte in der Tiefe deines Herzens. Das dritte Thema, das Jesus konfrontiert, ist der Umgang mit Geld. Ich meine, Geld an sich ist neutral. Geld ist was vom Menschen geschaffenes. Wir lesen in Lukas Kapitel 16, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das ist ein relativ bekannter Vers. Ich glaube, den Begriff Mammon haben wir alle irgendwo schon mal aufgeschnappt und gehört. Und es ist irgendwie ein komischer Begriff. Und in der Predigtvorbereitung habe ich gelernt, dass Mammon im Wortursprung von der Bedeutung her Sicherheit oder das Gesicherte bedeutet. Also spricht Jesus davon, dass wir unsere Sicherheit in materiellen Dingen suchen, statt in Gott. Und Jesus möchte das umdrehen. Er möchte, dass wir die Sicherheit in ihm suchen und nicht in den materiellen Dingen. Er möchte uns Freiheit schenken, dass wir nicht bestimmt werden von dieser Suche nach Sicherheit, von dem, wo wir immer wieder denken, wir brauchen das noch, das noch, das noch, um uns sicher zu fühlen. Bei dieser letzten Bibelstelle, die ich gerade vorgelesen habe, kommt für mich eine Frage besonders hoch. Wem dienst du? Dienst du Gott oder Mammon? Mammon ist ein Götze, so wird er beschrieben in der Bibel. Und im Alten Testament ist immer wieder die Rede davon, dass das Volk Israel sich abwenden soll von den fremden Göttern und von den Götzen. Also da gibt es eine Unterscheidung dazwischen. Und das Wort Götze ist überhaupt nicht mehr in unserem Sprachgebrauch eigentlich drin. Das ist ein altes Wort. Und im biblischen Sinn meint es einen Pseudogott. Das ist immer etwas Gutes, das aber zum Absoluten gemacht wird und damit ja eine Stelle einnimmt, die Gott haben möchte. Schokolade ist pflanzlich und an sich was Gutes. Aber wenn ich nicht mehr auf Schokolade verzichten kann, dann ist es ein Götze. Ein Glück war ja in der Corona-Zeit Klopapier ausverkauft und nicht Schokolade. Nun haben Götzen im biblischen Sinne eine Persönlichkeit. Zum einen sprechen sie. Man soll es nicht meinen, aber wenn wir auf Traditionen oder Gewohnheiten schauen, dann haben wir schnell so eine Aussage wie, das kannst du doch nicht so machen. Wo kämen wir denn dahin? Oder die Anerkennung von Menschen. Ja, was würde XY denn denken? Oder der Umgang mit Geld. Wovon bitteschön möchtest du leben? Du brauchst mehr. Götzen fordern auch Opfer. und sie wollen immer mehr. Wir müssen mehr und härter arbeiten, um noch mehr Geld zu verdienen. Wir müssen vor anderen Leuten immer gut dastehen. Oder wenn ich es noch mal ein bisschen dramatischer formuliere, mit dem Blick auf unsere Gesellschaft, dann beobachte ich an einigen Stellen, dass wir teils in unserer Gesellschaft erleben, dass wir für unsere Karrieren die Kindheit unserer Kinder opfern. Wir bringen Opfer für die Götzen in unserem Leben. Der dritte Punkt, wo man festmachen kann, dass ein Götze eine Persönlichkeit hat, ist, dass sie nie erfüllen, was sie versprechen. Es reicht nie. Es muss immer noch mehr sein. Mehr Anerkennung, mehr Gehorchen, wie wir das gewohnt sind, mehr Geld, mehr Sicherheit. Gott spricht auch. Kann es sein, dass Gottes Reden manchmal gar nicht zu uns durchdringt, weil wir den Stimmen unserer Götzen zuhören? Nenn es Götze oder wie der Duden, Bindungen, Verpflichtungen oder wie auch immer, das ist egal. Es sind Dinge, denen wir Gefolgschaft leisten, denen wir nachgehen, denen wir gehorchen, wo wir zuhören und entsprechend handeln. Und ich glaube, wir sind durch diese Dinge viel mehr eingeschränkt als durch alle Corona-Bestimmungen, die es bis jetzt gegeben hat. Woran hängt unser Herz? Wovon lassen wir uns bestimmen, wenn es so aufs Letzte rauskommt? Ich meine, wenn es uns gut geht, fällt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht so auf. Aber was ist in so einer kleinen Krisensituation vielleicht wie jetzt mit den Corona-Einschränkungen, wo wir merken, irgendwas schüttelt an uns? Woran hängt unser Herz im Letzten? Ich glaube, wir machen uns schnell einen Kopf um Sachen, die nicht so richtig wesentlich sind und verlieren aus den Augen, was wirklich zählt. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir schauen, wie geht es unserem Herzen? Was ist in uns drin? Haben wir diese Freiheit in uns? Oder lassen wir uns bestimmen von allem Möglichen, nennen es Götze, nennen es Bindung? Gott möchte uns Freiheit schenken, ganz besonders in uns drin, weil das kann uns niemand wegnehmen. Ihr kennt vielleicht dieses Lied, die Gedanken sind frei. Kein Jäger kann sie erschießen, niemand kann sie dir wegnehmen. Innen sind wir frei oder können frei sein, wenn wir uns von Gott frei machen lassen. Ich möchte zum Schluss noch einen Abschnitt aus dem Brief von Paulus an die Epheser mit euch anschauen. Epheser Kapitel 2, Verse 1 bis 8. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Wir sind unseren Götzen gefolgt. Das ist die Aussage hier. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Jeder Mensch ist versklavt an seine Götzen, an das, was ihn bestimmt, an die Begierden, an die Leidenschaften, Gewohnheiten, wie wir mit Geld umgehen, wie wir Sicherheit suchen, wie wir nach Anerkennung suchen. Es sind so viele Sachen, die uns bestimmen wollen und gefangen halten. Und das ist kein Herzensproblem, das durch Frommsein oder Nettsein weggeht. Auch nicht dadurch, dass wir versuchen, ein gutes Leben zu führen. Klappt auch nicht. Christsein ist nicht, ich versuche, nach irgendwelchen Regeln zu leben. Sondern Christsein bedeutet, ich bin meinem alten Lebensmodell gestorben. Das wird hier in dem ersten Vers direkt deutlich. Wir waren tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Wir lesen weiter in dem Epheserbriefabschnitt. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Ich wünsche mir, dass wir dieses Geschenk von Gott heute ein Stück mehr ergreifen. Ja, es bedeutet, die schlechten Gewohnheiten loszulassen. Ja, es bedeutet, Gott auch den schmerzhaften Mangel an Anerkennung hinzuhalten, uns von falschen Sicherheiten zu trennen. Oder wie der Duden sagt, uns von persönlichen und gesellschaftlichen Bindungen und Verpflichtungen zu lösen. Oder wie die Bibel sagt, unser altes Leben in den Tod zu schicken, damit wir mit Jesus auferstehen können. Ja, es bedeutet, uns selbst zu verlieren. Aber wann erleben wir die größte Freiheit? Wenn wir uns selbst verlieren, wie beim Küssen. Und es bedeutet zu erleben, dass wir wirklich eine innere Freiheit bekommen können, die nur Gott geben kann. Römer 8, Vers 38. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und Jesus, so bete ich darum, dass du uns erkennen lässt, wo wir bestimmt werden von Götzen, von Bindungen, von falschen Gewohnheiten, wo wir auf der Suche sind nach Anerkennung von Menschen und uns davon leiten lassen in unserem Leben. Zeig uns, wo wir auf Sicherheiten setzen, nach Sicherheiten suchen, die nicht von dir sind. Wo du uns frei machen möchtest nach dieser ewigen, dauerhaften Suche. Gott, und ich bete dafür, dass du uns Mut schenkst, loslassen zu können. Dass du uns Mut schenkst, uns vor dir loslassen zu können. Unsere ganzen, ja, schlechten Gewohnheiten, die ganzen Süchte suchen, dass wir den Mut haben, loszulassen. Und vielleicht kommt dir eine Sache gerade, wo du denkst, ja, das könnte etwas sein, was Gott heute bei mir anspricht. Weil das Gesamtpaket, das kriegen wir nicht auf einmal bewältigt. Aber vielleicht ist da eine Sache, wo du sagst, das möchte ich Gott heute besonders hinhalten. Oder möchte ich uns noch durch ein Gebet leiten für diese eine Sache? Jesus, du siehst, was uns beschäftigt, wo wir uns angesprochen fühlen in dieser einen Sache. Und wir bitten dich um Vergebung dafür, wo wir uns davon haben so bestimmen lassen. Wir sehen, dass du uns da Freiheit schenken möchtest und wir im Moment noch gebunden sind daran. Vergib uns, wo wir dem Ganzen so viel Raum gegeben haben. Und mach uns frei davon. Und in deinem Namen nehmen wir heute deine Freiheit dafür in Anspruch. Du bist für diese Sache gestorben und auferstanden am Kreuz, dass wir frei werden können davon. Und da bete ich für Jesus, dass du uns da in diesen Punkten Freiheit schenkst, dass wir heute neuer Mensch werden in diesem Punkt. Dass wir anfangen, aus deiner Freiheit heraus leben zu können. Danke, dass deine Gnade so groß ist, dass du uns diese Freiheit schenkst. Danke, dass du uns hilfst, auch die Schritte zu gehen, die da dran anschließen, dass wir das auch mit Leben füllen können. Und danke dafür, dass wir sicher sein können, dass uns nichts und wirklich nichts von deiner Liebe trennen kann. Und so spreche ich deine Liebe, deinen vollkommenen Segen in all diese Punkte hinein, die wir dir jetzt hochgehalten haben, dass dein Frieden, dein Segen da jetzt regiert und wir deine Freiheit erleben können. Amen.